Fachausschusssitzung schon adressieren wollten, nämlich die Batch 1-Themen, die noch übrig sind. Und hier geht es insbesondere um den ESRS 4, ESRS 2 und ESRS 3 sowie den 5er, wobei die ersten drei so eine Cross-Cutting-Standards sind, die auch tatsächlich Anforderungen definieren für die Disclosures, und der ESRS 5 ist als Referenzstandard ausgestaltet, wobei wir sehen werden, dass da vielleicht das Wording auch ein bisschen täuscht und auch dort sich tatsächlich Anforderungen hinter verbergen, die wir uns dann nochmal anschauen können. Und vielleicht, um das auch vorwegzunehmen schon, das haben Sie sicherlich auch gesehen, als Sie sich die Standards angeguckt haben, wir werden auch hier an vielen Stellen vorbeikommen, wo man sagt, da ist das wirklich vom Detailgrad, vom Umfang, der dem Unternehmen hier abverlangt wird, sehr, sehr tiefgehend, sehr weitgehend, sodass man hier auch vielleicht Beispiele finden kann, wo man sagt, also an der Web nochmal anzuführen, als ein Beispiel, wo auch abgeschwächt werden kann von dem Detailgrad, der hier verlangt wird. Gut, dann gehen wir nochmal zur nächsten Übersichtsfolie. Marco, Dankeschön. Das ist auch etwas, was Sie schon gesehen hatten, wo wir nochmal aufgeführt hatten, wo wir uns hier befinden. Ich habe es deshalb nochmal aufgeführt, weil der ESR hatte Christina Schwedler vorgestellt. Da gab es ja auch sehr viele Diskussionen dazu, und ich bin beim letzten Mal nur ganz kurz auf den ESRS 4 eingegangen, der ja das spiegelbildliche Standard hier an der Stelle ist für die Unternehmen zur Double Materiality. Dann können wir direkt auch einsteigen in den ESRS, mal so schon gemacht haben. Ich wollte noch mal darauf hinweisen, dass es diesen ESRS 1 geben wird zu General Provisions, wo sich also alles das, was wir heute besprechen, zu ESRS 2 bis 5 auch noch mal ändern kann. Und zwar auch deutlich, indem bestimmte allgemeine Vorgaben dann in den ESRS 1 übernommen werden. Man hat also gemerkt, dass das doch sehr an sehr vielen Stellen allgemeine Vorgaben adressiert werden, und man möchte die vielleicht im ESRS 1 mehr zusammenziehen. Und so stelle ich es mir vor, wie die Idee dahinter war, auch entlang dieser Due Diligence-Prozesse dann aufführen und hier noch die Due Diligence als ein thematisieren und da Vorgaben machen für die Unternehmen. Gut, dann können wir aber tatsächlich einsteigen in den ESRS 4. Und der Grund, warum wir den jetzt hier auch nochmal vorangestellt haben, ist eben, dass der anknüpft an die Diskussion, die wir beim letzten Mal hatten. Wir haben uns beim letzten Mal die doppelte Wesentlichkeit insbesondere aus dem Blickwinkel der Standardsetters angeguckt, ESRG 1 und ESRS 4 regelt die doppelte Maßgeblichkeit für Unternehmen. Wir haben ja im Rahmen der Initial Reaction auch Ausführungen dazu gemacht. Und wir haben hier auch auf den letzten Metern, das hatten wir Ihnen dann auch schriftlich in der E-Mail sozusagen nochmal mit als ergänzende Information auf den Weg gegeben, auch nochmal Änderungen vorgenommen, weil es zu diesem Thema auch die meisten Diskussionen, Anmerkungen gab und vielleicht auch Missverständnisse. Was die Idee ist, die doppelte Maßgeblichkeit, das ist natürlich, ist unbestritten, das ist auch ein Konzept, was es ja in der CSRD so auch gibt, dass man sagt, einerseits stellt man auf die Impacts ab und andererseits auf die Risk und Opportunities. Was wir nochmal herausarbeiten wollten an der Stelle mit der Initial Reaction und was auch hier für den Standard wichtig ist, ist, dass es ein unterschiedliches Verständnis auch schon von Wesentlichkeit gibt, betrachtet einerseits die Finanzberichterstattung und andererseits eben die Nachhaltigkeitsberichterstattung. In der Finanzberichterstattung geht man erstmal von relevanten Informationen aus, die man identifiziert. Das macht der Standardsetter, der diese relevanten Informationen identifiziert, als Anforderung in den Standards niederlegt, und das Unternehmen geht mit einer sehr unternehmensspezifischen Brille an diesen Standard ran und entscheidet, welche Informationen sind aus meiner unternehmensspezifischen Sicht wesentlich, welche muss ich berichten. Und hier ist sozusagen von den Begrifflichkeiten ein anderes Vorgehen in der Nachhaltigkeitsberichterstattung zu sehen, was man auch in den ESRS dann sieht, nämlich dass hier schon auch auf Ebene des Standardsetters diese doppelte Wesentlichkeit als ein Konzept niedergelegt wird. Das ist auch wichtig, dass alle Informationen, die sozusagen relevant sind für alle Stakeholder, hier potenziell betrachtet werden und in den Standards integriert werden. Die Vorgehensweise, die man aus der Finanzberichterstattung kennt, ist, dass eben diese unternehmensspezifische Sichtweise der Wesentlichkeit hier relevant ist oder zum Tragen kommt. Und das ist der ESRS4, der eben sagt, wir möchten eine Anleitung dafür bereitstellen, wie die Unternehmen selber wesentliche Informationen identifizieren können und dann entsprechend dazu auch offenlegen sollen, wie dieser Prozess gelaufen ist, wie sie die wesentlichen Informationen identifiziert haben. Dafür sind die Informationen einerseits sich anzuschauen oder die Angabeerfordernisse, die in den Topical Standards von dem Standardsetter vorgegeben werden und auch in den sektorspezifischen Standards vorgegeben werden. Und darüber hinaus wird noch eine weitere Kategorie hier eingeführt, nämlich die unternehmensspezifischen Angaben, die derzeit gar nicht von einem Standard adressiert werden und darin aufgearbeitet werden würden. Als eine letzte Anforderung in diesem Standard wird dann auch nochmal darauf hingewiesen, wie diese Informationen, diese unternehmensspezifischen Informationen sein sollen, also welche Characteristics die haben sollen. Das ist auch spiegelbildlich zu dem, was dem Standardsetter vorschwebt an Characteristics, also Merkmalen, Qualitätsmerkmalen von Informationen, die der Standardsetter selber identifiziert. Auf der nächsten Folie sieht man dann schon das erste Disclosure Requirement, was dann zu diesem, zu dieser Grundidee gefordert wird. Das ist nämlich, dass man den Prozess darstellt, der hier vom Unternehmen angewendet wurde, um diese wesentlichen Informationen zu identifizieren, wesentliche Auswirkungen, Risk and Opportunities. Ganz wichtig hier an der Stelle wieder, dass nochmal betont wird, dass es hier um das Konzept der doppelten Wesentlichkeit geht. Wesentlichkeit wird auch nochmal definiert oder beschrieben, sollte man eher sagen, weil das jetzt keine Definition im Rahmen des Appendix A ist, sondern auch Teil des Standardtextes, dass man also sagt, bei der Auswahl wesentlicher Informationen, wesentlicher Angaben geht es darum, dass die Bedeutung dieser Informationen im Vergleich mit dem gesamten Phänomen deutlich wird, dass die Informationsinteressen der Stakeholder berücksichtigt werden und dass sinnvolle Entscheidungen möglich sind. Also das ist auch ein Konzept, was man ja auch aus der Finanzberichterstattung kennt. Und dass man hier auch Transparenz schafft, die eben auch dem öffentlichen Interesse entspricht. Was hier noch ganz interessant ist, dass an der Stelle aber die unternehmensspezifische Sichtweise betont wird, indem man sagt, bei der Umsetzung dieses Wesentlichkeitskonzeptes müssen die Unternehmen eigene Grenzwerte und eigene Kriterien bestimmen, um so festzustellen, was jetzt für sie wesentlich ist. Und das ist ein Konzept, was man aus der Finanzberichterstattung kennt, mit dem die Unternehmen sicherlich auch umgehen können. Also das ist hier wirklich die ganz unternehmensspezifische Sichtweise, die man auch aus der Finanzberichterstattung kennt. Dann könnten wir zur nächsten Folie gehen. Genau, der Prozess, der hier nochmal näher beschrieben wird, wie also das Unternehmen vorzugehen hat, dass man grundsätzlich sich erstmal alle Themen anschaut, die in den ESRSen dargelegt sind und sich als Unternehmen überlegt, in welcher Struktur, in welcher Reihenfolge, in welcher Priorisierung ich diese Themen adressieren möchte. Und dabei ist es wichtig, wie auch schon öfter betont wurde, dass man alle Stakeholder berücksichtigt und hier eben nicht nur auf die bisher bekannte Stakeholder als Investoren abstellt. Die Ausweitung, wo ich als Unternehmen schauen muss, bis wohin ich schauen muss, ist zum einen eben die Value Chain. Auch das ein Konzept, was wir jetzt schon öfter besprochen haben. Das wird hier nochmal ganz explizit dargelegt und auch von der zeitlichen Dimension Short, Medium und Long Term. Hier ist es vielleicht noch mal ganz interessant, dass es ja auch noch eine Guideline erwartet wird zu den Boundaries, also wo noch mal konkret gesagt wird, wie weit entlang der Value Chain gucke ich denn? Und auch eine Guideline noch zumindest angekündigt ist für den Zeithorizont. Die Guidelines sind ja als Vorgaben für den Standardsetter gedacht. Da muss man sich dann nochmal anschauen, inwieweit diese Konzepte hier übereinstimmen und auch für das Unternehmen dann passen. Gut, aber grundsätzlich hier keine Überraschung. Der gesamte entire Upstream, entire Downstream Value Chain und unabhängig davon, wie das Unternehmen dort selbst eingebunden ist. Das Impact Assessment, das sind auch wieder die typischen Kriterien, die herangezogen werden. Welche Scope und wie sanierbar ist dieser Impact, die Auswirkung, die ich hier betrachte. Und das sind aber Kriterien, die wir auch schon vorher besprochen hatten. Dann können wir zur nächsten Folie gehen. Die Angaben, die dazu zu machen sind, sind entsprechend auch, dass der Prozess beschrieben werden muss. Wie hat man denn die wichtigsten Themen identifiziert? Welche Themen werden entsprechend auch, also wie wurden die Stakeholder berücksichtigt und eingebunden bei der Identifizierung der Themen? Welche Veränderungen gab es im Laufe der Zeit? Genau, also da wird dieser Prozess, der zuvor beschrieben ist, wird dann tatsächlich als Disclosure Requirement niedergelegt. Auf der nächsten Folie geht es dann zu dem Disclosure Requirement 2 und das betrifft letztlich die Ergebnisse der Beurteilung dieses Prozesses, den man über die ganzen ESRS inklusive der sektorspezifischen ESRS hat laufen lassen. Und da kommt auch dieses Thema hoch, das wir auch schon kurz angesprochen hatten, auch in der Initial Reaction, nämlich, dass man hier diesen Fokus auch darauf sieht, dass man nicht nur darlegt, welche Informationen und Angaben tatsächlich wesentlich sind, sondern welche eben auch nicht wesentlich sind und warum sie nicht wesentlich sind. Und da ist derzeit in dem ESRS 4, in der Textziffer 10, auch noch der Fokus sehr stark auf diesen nicht wesentlichen Informationen. Und es wird auch nicht nur in dem Standard selber, sondern auch in der Application Guidance an verschiedenen Stellen darauf hingewiesen, dass wir hier vermeintlich auf einer Ebene sind, wo es um jede Angabe geht. Also nicht nur um dieses Disclosure Requirement, wie Thomas es jetzt beispielsweise auch vorgestellt hat, wo wir jetzt Disclosure Requirements 1 bis 8 haben und man ist oder nicht, sondern wir sind jetzt wirklich auf der einzelnen Angabepflicht. Das ist aber ein Punkt, der nach unseren Erkenntnissen ganz viel schon auch an die PTFs herangetragen wurde, dass man dort schauen muss, auf welcher Ebene man eigentlich diese Angabe fordert. Weil ansonsten der Lagebericht, der jetzt sehr übersichtlich ist und eben die wesentlichen Informationen enthält, bei Durchführung dieser Non-Material-Liste oder bei Erstellung dieser Liste mit nicht wesentlichen Informationen sehr stark aufgebläht werden könnte und vielleicht eben hier auch von den von den eigentlichen Informationen zu stark ablenkt. Und ein Argument, was ich im Verlaufe der vergangenen Diskussionen hierzu gehört habe und was ich sehr interessant fand, war, dass man ja letztlich als Stakeholder oder dass viele Stakeholder daran interessiert sind, zu wissen, wo ist denn der Kipppunkt für die Unternehmen von Material und Nicht-Material? Und das ist meines Erachtens eine sehr relevante Frage und würde auch dazu führen, dass man hier die wichtigsten Non-Material-Items vielleicht nochmal aufführt, um zu zeigen, an der Stelle haben wir uns entschieden, dass das Not-Material ist oder nicht. Aber so ganz grundsätzlich in diesem Detail, gerade wie er derzeit vorgesehen ist, ist das sicherlich nicht sicherlich, aber erscheint es derzeit nicht sinnvoll. Dann könnten wir auf die nächste Seite gehen. Genau, und das ist letztlich nur noch mal eine Ergänzung zu dem, was ich schon ausgeführt habe, dass also derzeit eben diese ja, Liste erforderlich ist. Und es ist natürlich auch eine Ausführung dazu erforderlich, wie man denn zu den wichtigsten Themen kommt, die man identifiziert hat, wie ist die Priorisierung erfolgt und welche Themen werden auch direkt durch Vorstand und gegebenenfalls Aufsichtsrat monitort, dass man dort das nachvollziehen kann, sowohl die wichtigsten als auch eben die unwichtigen Themen hier nachvollziehen kann. Dann gern zur nächsten Folie. Das Disclosure Requirement 3 betrifft dann den Aspekt, wo das Unternehmen tätig wird, ganz unabhängig von dem, was in den ESRSen zu finden ist, nämlich wenn es noch eine Beurteilung, ein Assessment darüber die Fischengaben eigentlich noch relevant sein können, die aber noch nicht in den Standards adressiert werden. Und die müssen dann eben beschrieben werden. Es muss erläutert werden, wie man auf diese Themen kommt, wie man sie priorisiert hat, welche eben auch wieder monitort werden von den Governing Bodies, also vom Vorstand und oder Aufsichtsrat. Eine Überleitung dann angeboten wird. Und meines Erachtens ist das auch so als Fallback-Lösung gedacht. Also wenn wir bisher irgendwas übersehen haben, dann mach doch einfach die Angaben, die du bisher auch gemacht hast. Also für einen Übergangszeitraum kann man dann als Unternehmen die Entity-Specific Disclosures machen, die man auch in den vorangegangenen Jahren gemacht hat. Also das ist vielleicht auch dann eine Möglichkeit, um zu sehen, welche Themen hat man vielleicht in den ESRS nicht aufgegriffen, die hier die Unternehmen noch sehen. Aber ansonsten wird sich dafür das Unternehmen, glaube ich, an der Stelle nicht viel ändern. Auf der nächsten Folie sieht man dann nochmal die auch bekannten eigentlich Qualitative Characteristics, die hier für das Unternehmen identifiziert werden, welche Merkmale eben diese Informationen haben sollen. Hier stellt sich ein bisschen die Frage, ob man nicht diese Angaben auch in so einem General Provision Standard zusammenführen kann, wie man es auch beim Frame. Letztlich müssen natürlich sowohl die Angaben, die jetzt in einem ESRS zu finden sind und danach gemacht werden, als auch die, die auf Unternehmensebene separat identifiziert werden, diesen Vorgaben entsprechen. Also das scheint hier zumindest auf den ersten Blick eine Regelung zu sein, die eigentlich auch eine Ebene höher geschoben werden könnte und die ja letztlich für alle Angaben gilt. Und auch, was jetzt nochmal dazu geführt wird, dass also diese Indikatoren, die dann vielleicht gewählt werden und einen wertvollen, also valuable insight geben sollen, dass man dort natürlich keine unintended consequences of information haben soll, dass sie auch interpretierbar ohne Kontext sein sollen. Also ich denke, das sind auch alles Anforderungen, die man so auch an alle anderen Informationen stellen könnte. Damit wären wir bei der nächsten Folie. Genau, dann bei dem ESRS 4 durch. Gibt es zu diesem Überblicksstandard jetzt zu der Identifizierung von wesentlichen Angaben noch Fragen? Gibt es auch noch Fragen gegebenenfalls zu diesem Wesentlichkeitsverständnis, was wir in der Initial Reaction niedergelegt haben? Ansonsten vielleicht gleich noch an der Stelle die Ankündigung, dass dieses Wesentlichkeitsthema natürlich uns noch begleiten wird, auch in Vorbereitung der Stellungnahme dann zu den Standardentwürfen, dass man da dieses Thema auch nochmal mit dem Finanzfachausschuss besprechen wird und auch hier Ihnen nochmal die Möglichkeit gibt, das ganz intensiv zu diskutieren und dort auch bei der Stellungnahme nochmal ganz konkret die Anhaltspunkte darzulegen, die jetzt hier problematisch sind. Also das ist jetzt noch nicht die letzte Diskussion zu dem Thema oder die letzte Möglichkeit, wollte ich sagen. Gut, dann würde ich gleich mal weitermachen mit dem ESRS 2. Die Zielsetzung dieses Standards ist, dass eben die Strategie und das Geschäftsmodell erläutert wird. Und hier wird ganz explizit darauf hingewiesen, dass alle Angaben zur Strategie und zum Geschäftsmodell nach diesem Standard zu machen sind, auch dann, wenn sie eben in anderen thematischen Standards, also beispielsweise dem Klimastandard, aufgegriffen sind. Das ist der Standard, in dem man dann reinschauen muss, um zu gucken, was muss ich denn zur Strategie und Business Model sagen. Dann können wir gleich auf die nächste Folie gehen. Diese Zweiteilung, die man hier bei dem Objective schon gesehen hat, die sieht man hier noch mal ein bisschen besser. Denn es geht bei der Strategie und dem Business Model nicht nur darum, nachhaltigkeitsbezogene Aspekte darzustellen, sondern ganz wichtig hier, dass man auch allgemein die Strategie und das Geschäftsmodell darstellen soll, um einen Kontext für die Nachhaltigkeitsberichterstattung zu schaffen. Und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, wo man auch sieht, wie sehr Finanzberichterstattung und Nachhaltigkeitsberichterstattung hier auch schon angelegt sind, dass die aufeinander aufbauen oder integriert werden, dass man hier auch tatsächlich Informationen möchte, beispielsweise Sektor-Activities oder Products and Services to Markets, die man so auch in der Finanzberichterstattung findet, die eben gewollt sind, um hier um das Umfeld darzustellen, in dem das Unternehmen agiert und um hier die Sustainability-related Reporting-Angaben auch einzuordnen in diese Geschäftstätigkeit des Unternehmens ganz allgemein. Gut, dann gucken wir, und davon gibt es sozusagen die ersten 5 Disclosure Requirements, die sind eben dafür da, diesen Kontext zu schaffen, und die anderen 3 Disclosure Requirements gehen dann ganz konkret auf die Interaktion, auf die Auswirkung der Nachhaltigkeit auf Strategie und Geschäftsmodell ein. Dann können wir zur nächsten Seite gehen. Hier sind nochmal die 5 Vorgaben, die jetzt in diesem übergreifenden Kontext also gesehen werden, aufgeführt. Was hier vielleicht nochmal ganz interessant ist, ist nochmal zu sehen, wie die eigentlich verbunden sind mit anderen Standards oder auch tatsächlich den Financial Statements. Aber darauf würde ich dann bei den einzelnen Themen nochmal eingehen. Dann können wir gleich die nächste Folie aufblättern. Genau, also was ist zu der Strategie und zum Geschäftsmodell ganz allgemein zu sagen? Man soll also ganz allgemein und zwar auch unabhängig von Nachhaltigkeitsaspekten hier die wesentlichen Merkmale beschreiben. Dann soll man natürlich auch die wesentlichen Nachhaltigkeitsaspekte der Strategie und beschreiben und auch ein Mission Statement abgeben, aber tatsächlich eben erstmal diese nachhaltigkeitsberichterstattungsunabhängige Darstellung des Unternehmens. Wenn man dann in die Application Guidance guckt, und auch das ist etwas, was wir in der Vergangenheit ja schon häufiger gesehen haben, dass es dann sehr detailliert werden kann. Also ich greife jetzt einfach mal zum Beispiel die Key Targets raus, die hier erwartet werden, dass man die erzielen sollte. Das ist ja der Punkt D, der hier aufgeführt ist. Wenn man dann sich überlegt oder diese Anforderung hier vorne mal im Hinterkopf hat, wenn wir zu dem ESRS 5 kommen, der dann sagt, was für jedes einzelne Ziel tatsächlich anzugeben ist, dann sieht man schon, welche Dimension diese Berichterstattung bekommen kann. Andere Aspekte, vielleicht, die ich nochmal herausheben wollte. Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Genau, den letzten Punkt wollte ich nochmal herausheben, wo es nämlich auch nochmal um die Boundaries geht, dass hier gesagt wird, worüber soll denn das Unternehmen berichten? Zum einen wird erstmal gesagt, ob jetzt ein Einzelabschluss oder ein konsolidierter Abschluss angeguckt wird. Das hängt halt davon ab, was beim Financial Reporting gemacht wird. Und dann wird aber auch gesagt, dass hier, wenn die Boundaries anders sein sollten in der Nachhaltigkeitsberichterstattung, dass hier eine Überleitung sehr sinnvoll sein kann. Das sind solche Formulierungen, glaube ich, die sehr schwierig sind, zum einen zu verstehen, was genau hier eigentlich gemeint sein soll, und zum anderen auch tatsächlich umzusetzen in der Praxis, dass ich bei diesen Angaben zu meiner Strategie und zu meinem Geschäftsmodell, dass ich jetzt hier tatsächlich eine andere Boundary, einen anderen Kreis an Unternehmen mir anschaue, und dann gegebenenfalls noch eine Überleitung mache an der Stelle. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, wie, ob Sie vielleicht auch über diese Stelle gestolpert sind. Für mich war das merkwürdig in dieser Form, dass man hier auf das Financial Reporting verweist und diese pauschale Überleitung, also es ist ja an der Stelle kein Muss, es steht ja nur can be useful, aber das ist so symptomatisch für diese Standards, dass man häufiger den Eindruck hat, dass es sozusagen dann can be useful, dass man auf die Value Chain geht, ne? Reconciliation can be useful, aber dass man vielleicht nicht ganz bedenkt, was das konkret sein soll, wie sich das für die Unternehmen dann darstellt und wie das eigentlich umgesetzt werden soll in den Unternehmen. Vielleicht ist da jemand von Ihnen auch drüber gestolpert. Ja, Sven?
Ja, das ist gestolpert. Ich glaube, das ist halt jetzt hier schon ein weiteres interessantes Beispiel, was die Begrifflichkeit und das Verständnis angeht. Wir hatten uns jetzt über Materiality ja beim letzten Mal intensiv unterhalten. Was hier jetzt natürlich ganz toll mitschwingt, ist ein Kontrollprinzip. Also was ist jetzt Control und was ist diese Boundary? Ich habe ja schon so ein bisschen rausgelesen aus dem Material und passt ja auch jetzt wunderbar, sagen wir mal, zum Lieferketten-Sorgfaltsgesetz, ein Stück weit von einer anderen Perspektive, dass ja schon offenbar die Idee ist zu sagen, naja, also hier wird es schon zumindest manche Informationsstränge geben, Lieferkette eben zum Beispiel, die dann über das hinausgehen, was wir jetzt als Konzern bezeichnen würden, weil ich eben bestimmte Dinge aus der kompletten Lieferkette zum Beispiel haben will. Und ich könnte mir vorstellen, dass uns das hier an ganz, ganz vielen Stellen in den einzelnen Standards und Angabeverpflichtungen dann immer wieder begegnet. Also was ich hier übergeordnet mal fragen würde, okay, gibt es so eine Art Control-Prinzip? Also oder auch angewandt zum Beispiel auf eine Lieferkette, okay, wo ist jetzt das Ende? The sky's the limit, also gehe ich dann wirklich immer zurück bis zum Rohstoffmining für alle Angaben oder wie ist das vielleicht zu verstehen? Vor dem Hintergrund dessen, was wir heute schon gesehen haben, das ist ja in der Tat sehr, 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 sehr viel und mächtig ist, was da auf einen zurollt. Und das, finde ich, könnte hier dann so ein weiterer Lackmustest sein. Also was ist jetzt überhaupt diese Boundary? Diese Reconciliation würde ich dann gerne mal sehen. Aber bin ich mal gespannt auf die Beispiele, wie das so machen soll und wer das in welcher Zeit machen soll. Da fehlt mir im Moment noch, muss ich sagen, ein Stück weit die Fantasie. Also ich fände es schon eigentlich ganz charmant, wenn man sich da zumindest für das Gros der Angabepflichten dann auch irgendwie auf ein einheitliches Konzernverständnis einigt. Zumal wir ja auch noch das Problem haben werden, dass wenn ich den Konzern und die Kontrollsphäre verlasse, ich im Zweifel gar keinen Zugriff auf die Daten habe. Also wo soll ich denn herkriegen? Ja, das ist ja dann das Nächste.
Kann ich da mal die Frage stellen? Ich habe das so verstanden, Kadi, da gibt es nochmal separaten so zum Thema Reporting Boundaries. Genau. Und da müssen wir das eigentlich nochmal genauer aufschließen. Genau. Ich denke, wenn wir uns das hier darauf konzentrieren, verzetteln wir uns vielleicht ein bisschen, wenn wir jetzt unsere Zeit mal schauen, wo wir die allokieren können. Ja.
Genau, den wird es geben und dann kommen wir auch ganz bestimmt wieder an diesem Thema vorbei. Gut, dann gehen wir mal auf die nächste Seite, wo ich beim letzten Mal praktisch nur mal, weil wir so den SASB-Sektoren-Einteilung als Ausgangspunkt gesehen haben, auch für diesen SEC 1, der jetzt auch da ist, den wir nachher auch noch mal kurz besprechen werden, hatte ich jetzt bloß mal ein Beispiel dafür aufgeführt, was man an der Stelle aber auch noch hätte sagen können. Und das wird auch offensichtlicher, dass das ein Thema sein könnte, ein problematisches Thema sein könnte, wenn man sich den SEC 1 anguckt. Hier ist ja nicht nur eine Angabe der einzelnen Sektoren gewünscht von dem Unternehmen, um hier eben auch den Zusammenhang darzustellen, in welchen Sektoren man tätig ist und welche Herausforderungen damit jeweils verbunden sind für die Nachhaltigkeitsberichterstattung oder für die Nachhaltigkeit, sondern man soll ja auch die Liste der Sektoren um quantitative Angaben ergänzen zur Bedeutung der Sektoren. Also da steht hier vor, dass man zum Beispiel einen Anteil des Umsatzes angibt, um hier eine ganz klare, also clear depiction steht hier, einen Eindruck davon zu erhalten, welche Activities by Sector das Unternehmen hat. Das heißt, aus der Finanzberichterstattung denkt man dann natürlich gleich an die Segmentberichterstattung. Wir werden das nachher nochmal an den Beispielen sehen aus dem SEC 1, dass das eben auch gar nicht angegeben werden, wiederzufinden. Und welche Probleme damit verbunden sind, sieht man ja auch schon, wenn man oder sein könnten, wenn man sich überlegt, wie schwierig es manchmal ist, die Segmentberichterstattung oder die Segmente abzugrenzen. Das heißt, wie das übereinzukommen ist mit der Segmentberichterstattung einerseits und eben dieser ist eine relativ schnell geforderte Angabe, dass man hier die Umsätze je Sektor darstellt. Aber ich denke, aus der Segmentberichterstattung sieht man das, dass auch das nicht immer ganz unproblematisch ist. Und wenn sich da auch noch die Sektoren und Segmente nicht überschneiden, könnte das sicherlich auch schwierig werden. Fraglich ist auch, ob hier der Ansatz des Umsatzes, der ist natürlich nach IFRS 8 auch anzugeben, aber ob das so die aussagekräftigste Information ist. Nach IFRS 8 sind ja da auch durchaus aus gutem Grund auch andere Informationen zum Ergebnis der Segmente anzugeben und gegebenenfalls auch zu den Vermögenswerten oder Schulden. Also diese Angabe, die hier gefordert ist, wo es relativ knapp heißt, eine Liste der Sektoren anzugeben und dann die Bedeutung dieser Sektoren darzustellen anhand des Umsatzes, das ist, glaube ich, im Ergebnis auch schwieriger, als es jetzt diese Angabe vermuten lässt. Sven, deine Hand ist oben.
Das war eine Artificial Hand, sorry.
Okay, alles klar. Gut, dann also an dem Sek 1 kommen wir nachher nochmal. Herr Rockel.
Genau, es passt jetzt vielleicht nicht hundertprozentig, aber ich weiß nicht, ob man an den Punkt nochmal kommt zu sektorspezifischen und sektoragnostischen Informationen. Was mir generell auffällt bei den Standards, dass es sehr, sehr detaillierte sektoragnostische Informationen gibt und im Endeffekt sehr, sehr wenig sektorspezifisch. Und das aber umgekehrt, wenn man jetzt zum Beispiel ein Finanzunternehmen ist, heißt ja prinzipiell, steht in den Standards auch drinnen, dass die auch für Finanzwirtschaft anzuwenden sind, dass die häufig nicht passen. Und da hatten wir so den Eindruck, dass es vielleicht sinnvoll wäre auch, dass das, sagen wir, in den Standards so ein Keyset an Informationen sektoragnostisch sind, dass aber dann durchaus man spezifischere Regeln braucht, weil es führt sonst dazu, dass es sehr, sehr umfangreiche Angaben braucht zu nicht wesentlichen Informationen und Begründungen. Letztendlich, wenn alle Branchen, alle Standards, sage ich mal, in Gänze, weil eben sehr, sehr viel wahrscheinlich nicht passen wird für die einzelnen Branchen, aber dennoch diese Verpflichtung erstmal besteht, sich damit auseinanderzusetzen. Und das führt in der Umsetzung, glaube ich, auch zu viel Frustration, weil halt die Standards damit nicht zielgenau sind.
Vielen Dank. Wobei man natürlich bedenken muss, dass selbst wenn es dann sektorspezifische Vorgaben gibt, diese Vorgabe beispielsweise zur Angabe von nicht wesentlichen Informationen bezieht sich auf beide. Das heißt, nach derzeitiger Konzeption komme ich, egal, unabhängig von meiner Sektorbeurteilung, nicht umhin, mich mit allem auseinanderzusetzen und dazu entsprechend dann diese Einschätzung nach wesentlich, unwesentlich vorzunehmen.
Genau, aber also ich hätte den Eindruck, es würde quasi, wenn es mehr sektorspezifisch und weniger sektoragnostisch geht, deutlicher herausgehen, weil man wird nicht sagen können, was ich wende den ganzen Standard nicht an, weil er für meinen Sektor nicht passt, sondern ich muss dann trotzdem den Standard faktisch komplett durchgehen, Topic für Topic, so verstehe ich, anhand der Wesentlichkeitsanalyse und das dann auch begründen und das weiß ich nicht, ob der Weg quasi nicht andersrum einfacher wäre.
Ja, dann würden wir auf die nächste Seite gehen, auf die nächste Folie gehen und das ist die Angabe 3 und die hatten wir auch schon öfter angesprochen und auch in unserer Initial Reaction als explizites Beispiel nochmal dargestellt zu Products, Services und Markets, die zum einen an sich dargestellt werden müssen, zum anderen aber eben anhand dieser Umsatzgröße oder dieser Umsatzaufteilung dargestellt werden müssen. Auch hier eigentlich so ein bisschen nicht nur wegen der Umsatzangabe, aber auch sonst der Eindruck, der hier entsteht, dass das sehr detailliert, sehr komplex wird, dass man zum einen natürlich ganz selbstverständlich Informationen zu Product Services, also die man ja auch nach IAS oder IFRS machen würde, zu den Markets, in denen man tätig ist und Kundengruppen. Nach IFRS 8 gibt es beispielsweise ja auch ganz explizit die Frage nach Clusterrisiko bei den Kunden. Also solche Informationen zur allgemeinen Geschäftstätigkeit kennt man auch aus der Finanzberichterstattung. Was dann aber den Detailgrad noch deutlich erhöht, ist, dass man jeweils eben diese Aufteilung auch macht nach neuen Produkten oder Produkten, die nicht mehr angeboten werden, weil sie vielleicht nicht nachhaltig sind. Also dass man hier so auch ein bisschen so eine Entwicklung darstellen soll. Und das könnte, also das ist dann ein Detailgrad, der eben auch sehr schnell überfordern kann. Und es hat mal jemand sich die Mühe gemacht, nochmal zusammenzustellen, nach welchen verschiedenen Kriterien man eigentlich den Umsatz analysieren sollte, wenn man sich die Anforderungen in der Disclosure Requirement 2 und 3 anschaut. Und das ist also zum einen, soll der Umsatz komplett angegeben werden, dann nach Segment, dann nach Sektor und dann eben Product, Services, Market, Geography. Und das ist eben eine Unterteilung, die deutlich über das hinausgeht, was wir derzeit nach IFRS 8 kennen oder nach den IFRS kennen. Und Sie wissen sicherlich aus der Praxis selber, wie schwierig es manchmal schon ist, auch diese Unterteilung der Umsätze vorzunehmen im Anhang, die jetzt die Unternehmen machen. Also das nur als ein Hinweis an der Stelle, dass man hier diesen Detailgrad sehr gut sieht. Gut, dann könnten wir weitergehen zur nächsten Anhangangabe. Zu den wesentlichen Merkmalen der Wertschöpfungskette, die hier angegeben werden sollen. Das ist zum einen zunächst erstmal in dem Standardtext so dargestellt, dass die wesentlichen Zulieferer und die wesentlichen Kunden oder die Hauptzulieferer und Hauptkunden angegeben werden sollen, wo man zunächst denkt, dass man sich auf der Wertschöpfungskette an einer bestimmten Stelle wiederfindet und Upstream und Downstream Value Chain sich anschaut. Aber in der Application Guidance wird dann das deutlich, was ja auch eigentlich konzeptionell angelegt ist in den Standards, dass man eben auch die Value Chains der einzelnen Supplier und Customers sich anschaut. Und da bekommt diese ganze Anforderung natürlich wieder eine Tiefe, wo man eben auch sehen muss und wo auch dieser Standard zu den Boundaries noch entscheidend sein wird. Wie weit geht das? Hier wird das schon mal so ein bisschen angesprochen mit den Boundaries, dass man sagt, dass man hier keine quantitative Vorgabe macht zu den Boundaries, weil das eben nicht für alle Unternehmen dann also passen würde. Aber hier wird man sicherlich noch abwarten müssen, was die Vorgaben zu den Boundaries dann konkret sagen, ob die beispielsweise auf die Möglichkeit abstellen, auf Informationen zuzugreifen oder wie das dann ganz konkret definiert ist. Ja, Herr Fink.
Gerade in dem Zusammenhang mit der Wertschöpfungskette, mit der Value Chain, finde ich es auch ganz interessant, dass ja in zumindest der Stellungnahme des Rates der Europäischen Union doch schon angedeutet wurde, dass es deutliche Erleichterungen im Hinblick auf genau diese Informationen geben soll. Und da läuft ja jetzt so ein bisschen das Standardsetting der Richtlinienbearbeitung irgendwo davon. Denn das Standardsetting soll ja eigentlich die Richtlinie auslegen am Ende des Tages. Und wenn jetzt die Richtlinie oder der Richtlinienentwurf diesbezüglich nochmal geändert und angepasst wird und da ein Stück aus den Informationsanforderungen zur Value Chain rausgenommen wird, dann würde ja im Endeffekt so eine Standardisierung, wie wir sie hier sehen, gegebenenfalls sogar über den Richtlinientext hinausgehen. Das vielleicht nur als Einschätzung meinerseits.
Ja, ein sehr guter Punkt, dass man das auf jeden Fall im Auge behält, wie die Richtlinie dann zum Schluss tatsächlich ausgestaltet ist und am Ende auch nochmal abprüft, an welchen Stellen das vielleicht dann auch nicht mehr passt. Christina?
Ja, ich würde dazu auch nochmal sagen, die Dokumente waren ja bisher auch nicht öffentlich. Insofern ist das natürlich jetzt durch dieses parallele Arbeiten schwierig, weil die Richtlinie noch nicht finalisiert ist. Aber ich bin mir sicher, da folgen dann die Anpassungen. Bloß wie gesagt, man kann schlecht ein öffentliches Working Paper rausgeben mit den Anpassungen von noch nicht öffentlichen Texten.
Ja, das stimmt. Also das werden wir auf jeden Fall im Blick haben und Ihnen dann auch nochmal vorstellen. Gut, dann, wenn es an der Stelle erstmal keine weiteren Anmerkungen gibt, sind wir bei dem fünften Konzept. Das finde ich, also zum einen natürlich nicht überraschend wert, also die Value Creation darzustellen und das abstellend auf alle Stakeholder. Das ist auch das implizit angelegt in dem Konzept. Also zunächst wird hier erstmal abgestellt auf die wesentlichen Faktoren für die Wertschöpfung für die Investoren, dann aber eben für alle anderen Stakeholder auch, dass das da dargestellt wird. Was ich hier an der Stelle besonders interessant fand, war, dass bei dieser Disclosure Requirement ganz klar gesagt wird, a link to relevant information in the financial statements of the undertaking shall be provided. Das wird an der Stelle in dem Standardtext noch nicht konkretisiert. Das wird etwas mehr konkretisiert in der Application Guidance, wo dann eben auch gesagt wird, dass man hier eine Überleitungsrechnung wieder haben soll zu den Finanzdaten. Wie man sich das genau vorstellt, wird dann aber auch nicht ausgeführt. Man führt hier überraschenderweise, wie ich finde, vielleicht gibt es da aber auch einen Grund, der mir nicht klar ist, IFRS 8 als einen besonderen Standard an innerhalb der IFRS, verweist aber auch ganz allgemein auf die GAAP sozusagen, auf Local GAAP oder IFRS Standards. Und was die Anforderungen in Bezug auf Forward-Looking Information betrifft, wird eben hier auch ganz klar auf die Umsatzgenerierung abgestellt, auf die Ergebniszahlen, auf CapEx, auf die Finanzstruktur, Cashflow Generation. Also das ist schon eine sehr enge Verzahnung, die hier gesehen wird mit der Finanzberichterstattung. Und da wird auch abzuwarten sein, wie sich das herausbildet und welche ganz konkreten Informationen hier noch dargestellt werden oder auf die Bezug genommen wird. Aber auch hier spricht das ja sehr dafür, dass man diesen integrierten Ansatz möchte, dass der auch sinnvoll und gewollt ist. Also es gibt innerhalb dieser Standards, die wir uns heute angeguckt haben, immer wieder diese Beispiele für diesen integrierten Ansatz und deshalb RD gewollt, das ist in diesen Standards angelegt und dieser separate Bericht würde das eigentlich konterkarieren. Gut, dann würde ich zu der nächsten Folie nochmal überleiten, die nochmal das zusammenfasst, was jetzt an Vorgaben dann ganz konkret zu machen ist, auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung oder die Nachhaltigkeitsaspekte auswirkt. Zum einen soll man eben beschreiben, wie die Interessen der Stakeholder eingeflossen sind, wie man das berücksichtigt hat in der Strategie und im Geschäftsmodell, welche Auswirkungen berücksichtigt wurden und also letztlich das Zusammenspiel nochmal aufzeigen und die Risiken und Opportunities nochmal darstellen, wie die sich ausgewirkt haben auf mögliche Veränderungen der Strategie und des Geschäftsmodells. Genau, und wie man hier vielleicht auch zu einer Resilience des Geschäftsmodells gelangen kann, indem man diese Faktoren vorab berücksichtigt. Dann wäre ich mit diesem Standard durch, der meines Erachtens schon mal ganz gut gezeigt hat, dass es an sehr vielen Stellen diese Verlinkung auch gibt mit der Finanzberichterstattung. Eine Verlinkung zu einer ganz anderen Berichterstattung gibt der ESRS 3 zur Sustainability Governance and Organization, das auch nochmal eben ein Content-Standard. An der Stelle vorab vielleicht nochmal der Hinweis darauf, dass es ja dieses Cluster 6 noch geben wird, also wo eben die einzelnen Standards G1 bis G3 noch veröffentlicht werden, die sich mit einzelnen Themen der Corporate Governance befassen. Hier geht es also erstmal darum, so eine Aufbau- und Ablauforganisation zu beschreiben. Und das wird auf der nächsten Seite nochmal deutlicher. Die drei Anforderungen, die vier Anforderungen, die hier definiert sind, die ersten drei zur Ablauf- und Aufbauorganisation, ist also, dass man beschreibt, welche Governance Bodies gibt es denn, welche Verantwortlichkeiten sind festgelegt. Im zweiten Schritt beschreibt, wie werden sie informiert, in welcher Häufigkeit werden sie informiert, welche wesentlichen Themen wurden von wem an diese Gremien weitergeleitet. Dann in der dritten Angabe soll auch nochmal erläutert werden, wie kam es denn zu den Entscheidungen, welche Themen, welche Nachhaltigkeitsthemen hier priorisiert werden, wie hat man sich mit diesen Themen auseinandergesetzt. Da wird dann eine Liste gefordert der Themen, die man besprochen hat. Ähnliches kennt man ja jetzt auch aus der Darstellung des Aufsichtsrats, der aufzeigt, mit welchen Themen er sich in den einzelnen Sitzungen befasst hat. Das ist hier vom Prinzip her auch vorgesehen. Neu an der Stelle ist, dass man auch darstellen soll, wie die Performance Measures, also die nachhaltigkeitsbezogenen Performance Measures integriert wurden in die Vergütungssysteme. Entschuldigung, das muss ich mal ganz kurz abnehmen, in die Vergütungssysteme. Und genau, dass man da nochmal diesen Schwenk zu den Vergütungssystemen hat, was natürlich aus deutscher Sicht jetzt auch nochmal interessant ist, weil das diese Angaben zur Vergütung wieder zurückbringen würde in den Lagebericht, wo es ja derzeit nicht angesiedelt ist. Gut, dann sind wir bei dem ESRS3 mit diesem Überblicksstandard zur Corporate Governance auch durch. Das war sozusagen nur, um mal zu zeigen, was an der Stelle derzeit schon vorgesehen ist in dem Cross-Cutting-Standard. Aber wie gesagt, die drei Themen dazu kommen noch. Der Referenzstandard ESRS5, der Definitionen vorgibt für Policies, Targets, Action Plans and Resources, ist nochmal ein Beispiel dafür, dass vielleicht die Verzahnung zwischen den einzelnen Standards noch etwas problematisch ist, weil gesagt wird, immer wenn diese Vorgaben zu machen sind nach einem anderen Standard, beispielsweise Klima oder beispielsweise ESRS4 hatten wir vorhin einzusehen. Und wenn man sich das auf der nächsten Seite beispielsweise mal anschaut, dann sieht man, was zu den einzelnen, also für jede einzelne Policy, für jedes einzelne Target, also für jedes einzelne Ziel und darauf die Folie, aber brauchen wir jetzt noch nicht hingehen, eben auch für jeden. Und wenn man sich jetzt aus Unternehmenssicht überlegt, wie viele Action Plans, Targets und Policies man für die Umsetzung einer Strategie implementieren kann, dann erscheint es relativ weit gegriffen, hier tatsächlich bis auf die einzelnen Action Plans abzustellen, die für die jeweils eben Policy und Target und Action Plan berichtet werden sollen. Welchen Zeitplan habe ich vorgesehen? Welchen Scope habe ich vorgesehen? Welche Unternehmenseinheiten sind mit davon betroffen? Wie haben sich vielleicht diese Ziele, die ich vereinbart hatte, wie habe ich die erreicht? Warum habe ich sie nicht erreicht? Welche Beispiele gibt es für wesentliche Maßnahmen, die ich getroffen habe? Welche Veränderungen haben sich im Verlauf des Jahres? Also das ist meines Erachtens ein Beispiel, wo man sieht, dass man, wenn man auch wirklich jedes Target, jede Policy und jeden Actionplan abstellt, vielleicht tatsächlich hier an der Wirklichkeit auch der Unternehmen etwas vorbeigeht. Gut, dann bin ich eigentlich mit diesem Schnelldurchlauf durch diese Cross-Cutting-Standards fertig. Gibt es dazu heute schon Anmerkungen, Hinweise, die wir mit aufnehmen sollten, die wir das nächste Mal dann vielleicht noch ein bisschen näher, spezieller ausarbeiten sollten? Ansonsten würde ich nämlich gerne zu der Folie gehen, wo der Sektor, der SEC 1 beschrieben ist und mache dann sozusagen gleich weiter.
Ja, vielen Dank. Gibt es Fragen, Anmerkungen zum jetzigen Stadium? Vielleicht dann kommen wir noch an einigen Themen vorbei. Das kommt vielleicht in der Gesamtschau noch weitere Fragen dann auf.